Sowohl die Araber und die Osmanen als auch die Germanen eiferten ihren früheren römischen Feinden nach und strebten nach einem ähnlichen Imperium. Doch heute hat Arminius, der Cherusker, für die Deutschen nicht den gleichen Stellenwert wie Muhammed für die Muslime oder Mehmet Fatih für die Türken. Denn Muhammed hatte die Araber nicht nur auf den Weg zu einer Weltmacht gebracht, sondern sie auch mit einem heiligen Auftrag ausgestattet, damit die Botschaft Gottes in die Welt zu tragen. Und für viele Türken verkörpert Mehmet Fatih die Hoffnung, wieder eine Weltmacht zu werden und das Schicksal Europas mitzubestimmen. Der heilige Auftrag Mohammeds war Fluch und Segen zugleich. Denn die Muslime spalteten sich in Sunniten und Schiiten. Es gab drei unterschiedliche Kalifate gleichzeitig. Viele Bürgerkriege und Revolten bedrohten immer wieder den Zusammenhalt des Imperiums. Um überleben zu können, musste der als soziale Revolution gestartete Islam nun zur staatstragenden, herrschaftstreuen Religion umgedeutet werden. Die islamische Theologie hatte die Aufgabe, zunächst die Macht der Umayyaden-Kalifen zu stärken, die während ihrer Dynastie viele Völker mit dem Schwert islamisierten. Auch als die Abbasiden die Umayyaden stürzten, waren die Theologen wieder gefragt. Die neuen Kalifen erhoben den Anspruch, im Namen der Religion zu herrschen, da sie aus dem Hause des Propheten stammten. Sie ließen eine neue Biografie von Muhammed erstellen, errichteten vier theologische Schulen und nutzten die Idee des Dschihad, um die Welt zu erobern. Gleichzeitig kam es während ihrer Herrschaft zum sogenannten goldenen Zeitalter der arabischen Kultur. In Europa herrschte zu diesem Zeitpunkt Karl der Große als König über das Frankenreich. Im Jahr 798 schickte er eine diplomatische Delegation zu Harun al-Raschid. Es kam zum Austausch von Briefen und Geschenken. Der ambitionierte Karl wollte mit den Abbasiden eine Allianz gegen Byzanz schmieden und der Kalif wollte den Frankenkönig für ein Bündnis gegen seine muslimischen Feinde in Andalusien gewinnen. Und hier zeigte sich, dass Machtpolitik über religiösen Differenzen steht. Harun al-Raschid wäre bereit gewesen, gegen seine muslimischen Glaubensbrüder an der Seite eines christlichen Königs zu kämpfen, und Karl hätte Christen mit Hilfe eines muslimischen Heeres töten lassen. Im Inneren sorgte die Vermischung von Religion und Macht für Stabilität und machte beide zu Global Playern, die nach außen hin aber jede Grenzziehung entlang der Religion hätten fahren lassen, wenn es denn dem eigenen Machterhalt dienlich gewesen wäre. Islam und Christentum wurden als Erlösungsreligionen geboren, im Laufe der Zeit aber politisch vereinnahmt und instrumentalisiert. Beide Religionen stützten die Machtansprüche ambitionierter Monarchen, die von Gottes Gnaden herrschten und dessen Reich nun auf Erden errichten wollten. Der Anspruch, den jeweils rechten Glauben zu vertreten, führte nicht nur zu Konflikten zwischen Christen und Muslimen, sondern auch zu innerislamischen und innerchristlichen Kriegen. Die Religion, die von beiden Seiten als Herrschaftsmittel missbraucht wurde, geriet zum Spaltpilz, sowohl in Europa als auch in der islamischen Welt. Die Reformation hatte zu einer Kirchenspaltung geführt und der Anspruch von Katholiken und Protestanten, Schutzschild der Christenheit zu sein, zu brutalen Kriegen zwischen europäischen Mächten. Der Dreißigjährige Krieg war der traurige Abschluss dieses Anspruchs. Historiker sehen das christliche Schisma als direkte Folge der Errichtung des Heiligen Römischen Reiches, denn ohne das Reich und seine Fürsten hätte es keine Reformation gegeben und ohne die Reformation wäre es nicht zum Dreißigjährigen Krieg gekommen. Nach dessen Ende lebte das Heilige Römische Reich in den Träumen der Deutschen weiter. Und das verzögerte die Einigung der deutschen Fürstentümer und somit die Errichtung eines modernen Nationalstaates. Man versteckte sich hinter der Romantik, hinter Absolutismus und Nationalismus und blickte skeptisch auf die politischen Ideen der Aufklärung. Ähnlich verlief die islamische Geschichte. Obwohl der Kampf zwischen den unterschiedlichen Kalifaten viele Muslime das Leben kostete und Elend über die Welt brachte, blieb das Konzept des Kalifats das einzig politisch Anerkannte. Der Islam spaltete sich nicht nur in Sunniten und Schiiten auf, sondern in über 70 Untergruppen. Jede von ihnen meinte, ihr Weg und ihr Konzept des Kalifats seien der Weg zur Erlösung und zur Erfüllung des Plans Gottes. Nach dem Zusammenbruch des letzten Kalifats im Nachgang des Ersten Weltkriegs verpassten die Muslime es, ähnlich wie die Deutschen nach dem Dreißigjährigen Krieg, moderne Nationalstaaten zu errichten. Während sich die Welt weiterentwickelte, versteckten sich Muslime hinter einer Form der Romantik, die das Vergangene idealisierte und die Moderne ablehnte. In der islamischen Welt gab es nur zwei Antworten auf diese Zeitenwende: die Rückkehr zum Ursprung des Islam und die Wiederherstellung des Kalifats oder die Flucht in die Ideologie eines panarabischen Nationalismus, gewissermaßen ein Anknüpfen an die altarabische Sippenmentalität. Beide Antworten setzten auf Erlösung durch eine Hinwendung zur Vergangenheit, ein Anknüpfen an vermeintlich glorreiche Zeiten.